NDR 1. Wir in Niedersachsen.
Der Überblick aus dem Studio Lüneburg mit Kerstin Geisel. Guten Tag. Spätestens seit dem tödlichen Angriff auf Fahrgäste eines Regionalzugs in Brokstedt in Schleswig-Holstein wird verstärkt über Waffenverbote in öffentlichen Verkehrsmitteln diskutiert. In Hamburg weitet der Verkehrsverbund HVV nun sein Waffenverbot noch einmal aus. Ab kommenden Montag soll es in allen HVV-Stationen und Fahrzeugen im Stadtgebiet gelten.
Am Hauptbahnhof gibt es das Waffenverbot schon länger. Zu Beginn der Adventszeit hatte die Bundespolizei es auf die Bahnhöfe Altona, Dammtor, Harburg und das gesamte S-Bahn-Netz ausgeweitet, vorerst befristet bis zum 1. Januar. Die Begründung: in dieser Zeit wird viel gefeiert und getrunken und damit sinkt die Hemmschwelle für körperliche Auseinandersetzungen. Nun zieht der Hamburger Senat nach. Messer, Schusswaffen oder gefährliche Gegenstände dürfen im gesamten öffentlichen Nahverkehr nicht mehr mitgenommen werden, und zwar dauerhaft. Das gilt für alle Busse, Bahnen, Fähren und auch alle Stationen auf Hamburger Stadtgebiet. Als erstes Bundesland nutze Hamburg damit die Möglichkeiten des neuen Sicherheitspakets im Bund, sagt Innensenator Andi Grote. Ab kommenden Montag sollen an allen Bahnhöfen entsprechende Hinweisschilder aufgehängt werden. Grote und Verkehrssenator Agnes Tjarx wollen dann auch die Einzelheiten der Regeln und der Kontrollen vorstellen.
Aus Hamburg Oliver Wuttke. Geflochtene Zöpfe, Kleider aus selbstgewebten Stoffen, völkische Siedler fallen ins Auge. Einen ihrer Schwerpunkte haben sie in der Lüneburger Heide. Laut Antonio Amadeo Stiftung versuchen sie, sich als intakte Volksgemeinschaft gegen die städtische Multikulti-Globalisierung zu positionieren, und sie untermauern das mit Immobilienkäufen. Ihr Ziel ist es, langfristig die Alltagskultur zu verändern. Erst vergangene Woche soll es wieder ein großes Treffen, diesmal bei Uelzen, gegeben haben. Das haben zwei Reporter des Portals Endstation Rechts aufgedeckt. Jon Mendrala, was war da los?
Die beiden Journalisten recherchieren schon lange zu rechtsextremen und völkischen Milieus. Nun berichten sie, dass am vergangenen Freitag mindestens 150 Personen, darunter auch Kinder aus dem gesamten Bundesgebiet, nach Masendorf im Landkreis Uelzen gekommen waren. Anlass war wohl eine sogenannte Julfeier. Journalistin Andrea Röpke sagte mir, dass der Kreis der völkischen Siedler immer stärker versuche, in die Mitte der Gesellschaft vorzudringen. Dazu bilden sich unter anderem auch Parallelwelten mit Reichsbürgern oder auch Anhängern der Antisemiten Anastasia-Bewegung aus Russland, und gemeinsam bieten sie dann Brauchtumspflege, Musik oder Jugendgruppen an. Nichts, was auf den ersten Blick auffällig wäre, doch im Mittelpunkt stehen Verschwörungsmythen, die sich etablieren sollen.
So viel zu dem, was da offenbar bei Uelzen los war. Wie sind denn die Reaktionen vor Ort?
Die Gruppe Beherzt, die sich gegen rechtsextreme Tendenzen in der Region engagiert, ist nicht überrascht. Martin Rabe, der Vorsitzende, berichtete mir, wie er und seine Mitstreiter vor Ort eine völkische Landnahme miterlebten. Aus seiner Sicht ist das Problem, dass oftmals keine offensichtlichen Straftaten verübt würden und zudem mit Codes und Symbolen gearbeitet werde, die viele Einwohner nicht einordnen könnten. Uelzens Landrat Blume sagte, der Landkreis halte dagegen. Er fördere die Demokratie unter anderem mit Angeboten der Volkshochschule oder durch Informationsbroschüren. Es bleibe aber eine gesamtgesellschaftliche Daueraufgabe, extremistischen Tendenzen entgegenzuwirken. Interessant ist auch, die zuständige Polizeidirektion hat zum Treffen in Masendorf keine Erkenntnisse. Die Informationen der Journalisten seien an den Staatsschutz weitergeleitet worden.
Vielen Dank, Jon Mendrala. Im Frühjahr, da hatte es bei einem Osterfeuer im Landkreis Celle ein tödliches Unglück gegeben. Eine 22 Jahre alte Frau kam ums Leben, als ein Baumstamm umstürzte. Nun gibt es Vorwürfe gegen die Feuerwehr und den Veranstalter. Laut einem Gutachten wurde nicht genug für die Sicherheit getan. Nils Christoph, wie begründet denn der Gutachter die Vorwürfe?
Ja, das Unglück sei vorhersehbar gewesen, so die Staatsanwaltschaft Lüneburg. Sie hatte den Sachverständigen beauftragt. Demnach wurden keine Maßnahmen getroffen, den Stamm in eine bestimmte Richtung fallen zu lassen. Auch gab es um das Osterfeuer keine Sperrzone, in der der Stamm hätte fallen können, ohne Besucher zu verletzen. Außerdem war kein Ordnungsdienst im Einsatz, obwohl das eine Auflage war. Der Gutachter wirft zudem der Feuerwehr vor, dass sie die Einsturzgefahr nicht erkannt und bedacht hat. Die Staatsanwaltschaft ermittelt derzeit gegen 12 Personen wegen fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger Tötung.
Danke, Nils Christoph. Die Elbfähre Wischhafen-Glückstadt ist vielen Menschen vor allem durch den Verkehrsfunk bekannt, denn an vielen Tagen des Jahres gibt es an den Fähranlegern Stau, oft mehrere Stunden lang. Jetzt beschäftigt die Fähre die Politik. Die Stader CDU-Landtagsabgeordnete Melanie Reinicke hatte die Landesregierung gefragt, was sie für einen verlässlicheren Verkehr quer über die Elbe tun will. Die Antwort hat in Nordkedingen für Aufregung gesorgt. Jörn Pietschke, warum?
Nun, die CDU-Landtagsabgeordnete Reinicke, aber auch Nordkedings Samtgemeindebürgermeisterin Hatteke haben die Antwort der Landesregierung als kategorische Absage an neue umweltfreundliche Fähren zwischen Wischhafen und Glückstadt gelesen. Wörtlich heißt es dort, ein neuer Fähranleger sei für das Land, Zitat, weder rechtlich umsetzbar noch wirtschaftlich vertretbar. Auf Anfrage des NDR relativiert Ministeriumssprecher Budde und sagt, Zitat, die Tür ist nicht zu. Vielmehr wolle Wirtschaftsminister Lies gemeinsam mit seinem schleswig-holsteinischen Amtskollegen weiter an einer Verbesserung der Fährverbindung arbeiten. Aus dem Wirtschaftsministerium heißt es aber auch, ein Elbtunnel im Zuge der Küstenautobahn A20 habe oberste Priorität.
Der ist ja nun auch genehmigt, der Tunnel, aber der Anschluss fehlt ja auf beiden Seiten noch. Laut Autobahngesellschaft soll es dafür im ersten Quartal kommenden Jahres einen Planfeststellungsbeschluss geben. Wie realistisch ist das?
Es fehlt das Geld. Die A20 steht nicht auf der Liste der 144 Verkehrsprojekte der amtierenden Bundesregierung, die besonders bevorzugt gebaut werden sollen. Ob also Geld für die Küstenautobahn im Verkehrsetat des Bundes bereitgestellt wird, das müsste die nächste Bundesregierung entscheiden. So oder so, sagen die Landtagsabgeordnete Reinicke und Samtgemeindebürgermeisterin Hatteke, werde eine funktionierende Fährverbindung gebraucht, denn weder Trecker noch Gefahrguttransporte dürften durch einen wann auch immer fertigen Elbtunnel fahren.
Informationen von Jörn Pietschke. Und das ist heute auch noch wichtig. An einigen Kliniken in Nordostniedersachsen wird morgen gestreikt. Die Gewerkschaft Marburger Bund hat die Ärztinnen und Ärzte dazu aufgerufen. Betroffen sind auch die Kliniken in Lüneburg und Buchholz in der Nordheide. Viele geplante OPs müssen wohl abgesagt werden, heißt es aus Lüneburg. Außerdem sei mit längeren Wartezeiten in der Notaufnahme zu rechnen. Der Marburger Bund fordert mehr Geld und eine Reform der Schichtarbeit. Zum Schluss noch der Blick aufs Wetter. Hier und da gibt es in all dem feuchten Grau auch hellere Phasen bei Höchstwerten von 3 bis 5 Grad. Nachts kann es im östlichen Bereich Schneegriesel geben. Dort können die Werte auf 0 Grad sinken. Morgen wiederholt sich das Wetter von heute. Auch dann wird es im Tagesverlauf etwas freundlicher. Bis 2 Grad dann in Uelzen und bis 3 Grad in Drochtersen. Das war unser Überblick aus dem Studio Lüneburg. Am Mikrofon war Kerstin Geisel. Und regionale Infos haben wir auch im NDR Fernsehen für Sie um 18 Uhr und um 19.30 Uhr bei Hallo Niedersachsen.